Herzlich willkommen zur zweiten Olympia-Edition des Auslaufen-Podcast. Ich habe mich sehr über das Feedback der unserer ZuhörerInnen gefreut. Das war doch einiges nach der ersten Folge und deswegen möchte ich gleich jetzt wieder in aller Kürze starten mit meinen Gedanken zu den Tagen 2 und 3 der Leichtathletik. Ganz kurz vorneweg, es gibt schon so die ersten Beschwerden, zum Beispiel seitens der deutschen Athleten, die sagen, ja, irgendwie ist es da im Olympischen Dorf nicht ganz so cool. Sie fühlen sich ein bisschen alleine gelassen. Scheinbar müssen sie ihre Klamotten im Waschbecken waschen und das scheint alles irgendwie ein bisschen komisch zu sein. Ich bin ehrlich gesagt schon darüber gestolpert, als ich bei Simon Geschke in der Story gesehen habe, dem Radfahrer, der ja sich in Quarantäne begeben musste wegen eines positiven Corona-Falles, dass er sein Brot mit der Nagelfeile schneiden musste. Denn Messer gibt's aus sicherheitstechnischen Gründen nicht. Warum man dann seine Nagelfeile behalten darf, sei mal dahingestellt. Aber ja, das fand ich schon ein bisschen befremdlich. Ansonsten muss ich aber sagen, dass ich viele, viele positive Berichte sowohl von den Helfern als auch zum Beispiel von den über die Helfer oder die japanischen Helfer oder auch zum Beispiel die japanische Sicherheitskräfte bei den Securities Check-in gehört habe. Also das scheint alles wirklich sehr, sehr gut zu laufen. Wo es auch noch erste Beschwerden gibt und das sogar von sonst mit eher ja Kontinuance beschenkten Kommentatoren. Das geht um die Weltregie. Es gibt auch schon einen Süddeutsche Zeitung Artikel dazu, den ich gerne in den Shownotes verlinke, der das beschreibt, was mir auch schon aufgefallen ist, nämlich dass der Fokus noch mehr als schon in der Berichterstattung wirklich auf die absoluten siegesreichen und teilweise auch so siegessicheren Athleten und Athletinnen gelegt wurde. Als Beispiel in dem SZ-Artikel wird gezeigt, dass es früher wohl so war, dass bei Finals und auch den Vorläufen im Schwimmen eigentlich immer alle Nationen die Flagge gezeigt wurde. Und mittlerweile ist es scheinbar wirklich nur noch so. Und als ich dann darauf geachtet habe, ist es mir auch aufgefallen, dass immer nur die ersten drei beziehungsweise so die Favoritinnen auch dann gezeigt werden, auf welcher Bahn sie schwimmen. Und das Gleiche scheint eben auch in der Weltregie so zu sein, dass da der Fokus weniger auf den auf den Athletinnen im Finale liegt, sondern wirklich so auf den Topstars, was ich schade finde. Denn ja, irgendwie so dieses Dabeisein ist alles, eine Bühne zu bekommen, finde ich, haben eigentlich auch alle Athletinnen verdient, die da in den olympischen Finals drankommen, dass es vielleicht mal in einem Vorlauf oder sowas untergeht. Finde ich, ist alles noch okay, aber in einem Finale finde ich, wäre es schon cool, wenn man einfach in der Totalen dann noch das restliche Feld sieht. So viel dazu. Ich muss zugeben, ich habe irgendwie in der letzten Folge einfach die 5000 Meter Vorläufe der Frauen habe ich einfach unterschlagen. Man kann es nicht anders sagen. Aber da muss man sagen, gab keine großen Überraschungen. Ich muss mich entschuldigen und gerade eben Gesagtes direkt widerrufen, denn die Disqualifikation der Läuferin aus Burundi mit dem Namen Franchine Nitschensaba ist auf jeden Fall diskussionswürdig. In der Podcast-Beschreibung verlinke ich einen Artikel von Let's Run. Dort wiederum ist ein Video eingebunden, in dem man die einzige Möglichkeit sieht, wo man überhaupt über eine Disqualifikation sprechen kann. Also, Nitschensaba wurde wegen der Regel 17.3.2 disqualifiziert. Das heißt, eine Läuferin tritt auf die Bahn, also tritt außerhalb der Bahn oder tritt auf die Linie und verlässt sozusagen die Laufbahn nach innen. Das sollte zur Disqualifikation führen. Außer es gibt eben eine Ausnahme, wenn man eben durch eine Mitläuferin geschubst wurde oder es kommt jemand zur Falle und man muss ausweichen. Solche Situationen gab es auch immer wieder und man muss dazu sagen, das Durchsetzen dieser Regel wird eher lax genommen. Also mal wird es durchgesetzt, wie jetzt in diesem Fall, mal wird es nicht durchgesetzt. Mo Farah ist zum Beispiel in einem 10.000 Meter Finale in der letzten Runde schon mal außerhalb der Bahn getreten und gerade bei einem 5.000 Meter Rennen, worüber wir hier gerade sprechen, sind 12,5 Runden, da gibt es wirklich viele Situationen, wo sowas mal vorkommen kann und man kann auch einfach mal stolpern, ein bisschen zu nah innen laufen. Das ist alles ziemlich eng, man kann sich das, glaube ich, schwer vorstellen. vorstellen, wenn man selber in so einem Rennen noch nie gewesen ist auf der Bahn. Aber es wollen halt dann doch alle irgendwie auf diese eineinhalb Bahnen oder vielleicht zwei Bahnen laufen. Niemand will in der Kurve außen laufen und es wird gedrängt und ist einfach wirklich höchste Konzentration, die da erfordert ist. So, jetzt wurde also die Läuferin disqualifiziert und es gibt zwei verschiedene Punkte, über die man, ja, die jetzt schon wirklich zum Kopfschütteln eigentlich führen. Also einmal, es gibt ein Video, wo man sieht, es könnte sein, dass sie so ein bisschen mit der Ferse die Linie berührt hat oder getuschiert hat. Meines Erachtens sieht man in diesem Video nicht, wie sie da klar drauf tritt oder auch nur in den Innenraum tritt. Es gibt scheinbar Footage, das zeigt, dass sie raustritt, aber World Athletics will auf Nachfrage weder Nijinsaba noch Journalisten dieses Video zeigen, mit der etwas komischen Ausrede, dass ihnen das Video die Rechte nicht gehört und sie es deswegen den Leuten nicht zeigen können. Gerade das finde ich sehr lächerlich, weil einfach die Transparenz fehlt. Ne? Also hier wird eine Athletin gesagt, ja, wir nehmen dich jetzt hier aus dem Rennen, weil du das und das gemacht hast. Dann sagst du, nee, glaube ich nicht. Und dann sagen sie, ja doch, wir haben Beweise, aber wir zeigen sie dir nicht. Also das wirklich, finde ich, geht gar nicht. Und hat weder die Sportlerin noch auch irgendwie die Fans. Und ja, es hat einfach niemand verdient. Und jetzt noch eine kleine Hintergrundgeschichte. Nijinsaba darf zwischen 400 Meter und 1600 Meter keine Rennen mehr bestreiten, weil sie im Englischen, ich verwende jetzt den englischen Begriff, weil sie also eine Intersex-Läuferin ist. Ihre Testosteronwerte sind deutlich über der Range, die man in Frauen üblicherweise sieht. Und es gibt einfach verschiedene Regeln seitens World Athletics. Und eine davon ist eben, 400 bis 1600 Meter darfst du nicht mehr starten. Die Regel wurde im Prinzip ins Leben gerufen, weil das die Strecken sind, die auch eine Chance haben vor Gericht, wenn man als Läuferin dann vor Gericht dagegen angehen möchte, aus wissenschaftlicher Sicht zu bestehen. Etwas bekannteres Beispiel, was viele der Laufbegeisterten Hörerinnen der vom Auslauf-Podcast auf jeden Fall mitbekommen haben sollten in den letzten Jahren, ist Caster Semenya. Wenn das an euch vorbeigegangen ist, dann lohnt es sich da auf jeden Fall mal zu recherchieren. Und man muss eigentlich sowieso schon Kudos an Nijinsaba geben, weil sie eben den Schritt gemacht hat, sich über 5.000 und 10.000 Meter zu qualifizieren. Also es geschafft hat, die Strecken nach oben sozusagen dann zu attackieren und auch da gut zu werden. Das ist bisher Caster Semenya nicht gelungen. Die hatte hier in Regensburg nochmal versucht, die Olympia-Quali zu laufen und ist daran gescheitert. Endet auch dann der Let's Run-Artikel so, man muss jetzt hier nicht prinzipiell nicht zu Verschwörungstheorien einen Hang haben, aber es kommt so ein bisschen das Geschmäckle auf, dass das vielleicht jetzt einfach der einfache Weg war, die Sportlerin loszubekommen, um dann im Fall eines Sieges oder so wieder größere Diskussionen führen zu müssen. Wenn man es jetzt mal ganz, ganz unabhängig von dem Thema Intersex-Sportlerin oder nicht betrachtet, ist es einfach unfair, die Regeln es wird nicht klar kommuniziert, man kann sich keine Beweise ansehen als Sportler, als Athletenteam und das ist low, meine Meinung. Was man noch hinzufügen kann zu denen, weil wir es in den letzten Folgen immer wieder besprochen haben, ist, dass Sifan Hassan wirklich die 1500, 5 und 10 Kilometer laufen möchte. Und bisher sieht es auch alles ganz positiv aus. Aus deutscher Sicht ist Katharina Trost über die 800 Meter weitergekommen, also stand im Halbfinale. Da muss ich sagen, dass mir auch schon bei dem Vorläufen so ein bisschen irgendwie negativ aufgestoßen ist, das Kommentar des Kommentators, der ja so ein bisschen ihre Einstellung da in Frage gestellt hätte und sagte, sie müsse ein wenig aggressiver dann da durch die Lücke noch durchschlüpfen, dann hätte sie wohl noch über eventuell, ne, wenn sie den Kick gehabt hätte, aber hatte sie ja nicht mehr, wäre sie direkt weitergekommen im Vorlauf. So hat es ja dann über die Zeit geklappt, also ist alles gut gegangen, aber das fand ich ein bisschen irgendwie fehl am Platz da, dieses Argument, beziehungsweise dieser Vorwurf. Ja, ansonsten leider dann für Katharina Trost das Aus im 800 Meter Vorlauf. Man muss aber auch sagen, klar, sie hat schon eine Zeit von jetzt unter 2 Minuten stehen, aber das immer wieder zu reproduzieren auf dem hohen Niveau und dann mit dem ganzen Olympiageschehen außenrum, glaube ich, kann man nicht von allen Läuferinnen erwarten und ist auch völlig okay. Ich denke, sie hat sich da gut verkauft. Und die nächsten Olympischen Spiele sind ja nicht allzu weit entfernt. Heute gab es dann die 3000 Meter Hindernis, Vorläufe der Frauen, 3 Vorläufe, dreimal auch mit deutscher Beteiligung. Im ersten Lauf war Lena Meyer mit am Start, die hat eine Bestzeit knapp unter 39 und ist da auch ziemlich nah rangekommen. Der erste Kilometer dürfte so eine 309 gewesen sein, es war von Beginn an eigentlich ein langgezogenes Feld. Die Amerikanerin Emma Coburn, die für mich wirklich so der personifizierte Begriff von Kraft ist, Grüße an Jeremy Fragrance. Und die hat sich auch gleich vorne mitgehalten, ist dann direkt weitergekommen. Die ersten 3 plus 2 plus 6 zeitschnellste Läuferinnen kommen da in die Finals. Und ich habe mal durchgezählt, es müssten so um die 45 Läuferinnen gewesen sein, die dann auch wirklich am Start standen. Das heißt, aus denen hat man dann 15 gemacht. Das heißt, es gehen einige dann auch irgendwie enttäuscht nach Hause. Aber wenn man sich dieses Verhältnis anschaut, dann sieht man eigentlich, wie wenig Läuferinnen überhaupt ins Finale kommen. Also an der Stelle, glaube ich, kann man schon mal sagen, Respekt an alle, die es ins Finale schaffen oder eben eine Runde weiter schaffen, auch bei den 800 Meter Läuferinnen. Lena Meyer blieb dann mit einer 9,33 eigentlich total knapp an ihrer Bestzeit dran. Klar, ein paar Sekunden waren es gewesen, aber die Bedingungen waren sicherlich auch nicht perfekt, um schnell zu laufen. Ich denke, sie hat alles rausgeholt, was möglich war. Und so viel kann man schon mal vorweggreifen. Es hat dann leider nicht geklappt. Im zweiten Lauf war dann Gesa Krause mit dabei, die es ganz souverän gemacht hat. Der zweite Lauf war auch ein bisschen schneller mit einer 3,07. Und bei 200 Meter vorm Ziel ist Gesa Krause dann ein bisschen angetreten, hat auch mit einem sehr guten Wassergraben noch mal ein paar Meter gut gemacht und konnte sich mit einer ungefähr 9,19 locker als direkt Top 3, ich glaube, sie ist sogar Zweite gewesen dann, fürs Finale qualifizieren. Zeigt eben wieder mal, wie wir es ja auch schon gesagt haben, dass sie on point fit ist. Im dritten Lauf dann Elena Burkhardt, die sich wirklich gut positioniert hat von Anfang an und man muss sagen, das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, denn so zur Mitte des Rennens gab es einen Sturz im Feld. Ich glaube, insgesamt sind dann 3 Läuferinnen zu Boden gegangen. Mindestens 2 mussten noch einen ordentlichen Haken schlagen, um sich nicht auch auf dem Tatan zu finden. Also taktisch top gemacht. Lief lange dann am Ende der Spitzengruppe auch, die sich länger rausgezogen hat. Und ich finde ein starkes Rennen. Und auch sie war am Ende dann in der Nähe ihrer persönlichen Bestzeit und kann auf jeden Fall zufrieden sein. Dann gab es noch die 800 Meter Halbfinals der Männer. Ich denke, da kann man die Ausläufer des Tages ehren, Nigel Amos und Isaiah Jewett, die sich wirklich Zeit gelassen haben für ihre 800 Meter. 2 Minuten 38 haben die gebraucht. So langsam läuft eigentlich sonst niemand, außer vielleicht Usain Bolt. Aber man muss sagen, es lag auch daran, dass leider beide eingangs bei 150 Meter ungefähr zu Boden gegangen sind. Aus meiner Sicht war es so, dass Isaiah Jewett irgendwie mit seinem Spike am Schienbein von Nigel Amos hängen geblieben ist und dann lagen irgendwie beide auf dem Boden, aber wirklich hervorragendes Sportsmanship. Sie haben eingeschlagen und dann sind sie auch gemeinsam noch ins Ziel gejoggt und also von daher, das sind so irgendwie so, fand ich eine gute Geschichte, dass es beide zu Ende gebracht haben. Und schließt so ein bisschen dann vielleicht auch die Klammer zu der Sache, dass es eben auch abseits der top-platzierten Athleten, Athletinnen immer noch spannende Geschichten zu erzählen gibt. Und ich glaube, die Olympischen Spiele würden dort eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, eine gute Plattform bieten. Und das Beispiel der 2 gestützten Läufer, die sich dann doch irgendwie mit einem Handshake und einem gemeinsamen Traben ins Ziel versöhnen konnten, fand ich eigentlich ganz sympathisch. Und es reißt nicht ab mit den Einschieben diese Folge, denn bevor ich hier gerade alles hochladen wollte, habe ich noch gesehen, dass bei den 800 Metern Nigel Amos jetzt im Finale laufen darf. Isaiah Jewett darf nicht laufen. Niemand versteht warum. Warum überhaupt einer von beiden ins Finale gesetzt werden soll, kann ich auch nicht verstehen. Es ist halt einfach, shit happens, kann passieren, dass da jemand stolpert. Wer jetzt da mehr Schuld trägt an dieser Situation, wage ich auch nicht zu bezweifeln, wage ich auch nicht zu beurteilen. Prinzipiell hätte ich gesagt, okay, derjenige, der hinten läuft, muss halt schauen, dass dann der Abstand irgendwie passt. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass Isaiah Jewett da irgendwie hardcore irgendwie in eine Lücke gelaufen ist, die nicht da war. Ist alles schwierig zu sehen aus den Winkeln der Berichterstattung, die uns zur Verfügung stehen. Aber auch hier ist es jetzt wieder komisch, wie der Fall von mit Nitschen Saber. Amos kommt ins Finale, darf laufen. Stand jetzt irgendwie 16.20 Uhr in Deutschland. Ist es aber dem US-amerikanischen Läufer über 800 Meter Jewett verwehrt geblieben, ins Finale weiter gerückt zu werden. Mal schauen, was das noch im Laufe der nächsten Stunden, was es für eine Dynamik sich noch entwickelt. Ob es jetzt verschiedene Einsprüche noch gibt. Amos hat scheinbar selber in der Post-Race-Pressekonferenz gesagt, dass er nicht glaubt, dass es jetzt hier einen Sinn macht, eine Berufung einzulegen gegen das Rennergebnis. Scheinbar hat es geklappt. Warum auch immer, Transparenz zu sehen, warum diese Entscheidung jetzt so gefällt wurde. Und das ist, glaube ich, jetzt für uns Hardcore-Fans schon irgendwie komisch, aber wenn man das jetzt jemandem erklären soll, der gerade mal wie alle 4 Jahre zu Olympischen Spielen Leichtathletik guckt, das ist ein bisschen schwierig. Shame on you, World Athletics. Aber wir schauen einfach mal, wie das sich entwickelt und sprechen dann in der nächsten Edition vom Auslaufen-Podcast wieder drüber. Ja, das war's mit der zweiten Episode des Auslaufen-Podcast Olympia Special Dings, ne? Wisst ihr Bescheid? Bis zum nächsten Mal.